eine Predigtserie, die heißt Abenteuer Alltag. Habt ihr das schon mal auch so erlebt, dass der Alltag etwas sehr Abenteuerliches sein kann? Manchmal hast du vielleicht schon gedacht, ich wünschte mir etwas weniger Abenteuer, etwas weniger Schlaglöcher, etwas weniger, verrückte Leute, die mir auf dem Weg begegnen oder etwas kleinere Herausforderungen, wie auch immer. Ja, unser Alltag ist ein Abenteuer und dazu kommt noch, dass unser Alltag ja irgendwie unser Tagesgeschäft ist. Ja? Alltag ist das, was wir jeden Tag haben. Alltag macht 90% von unserem Leben aus und diese ganzen Highlights, die es vielleicht noch gibt, die sind ja viel seltener, oder? Und wenn wir auch gucken, schon die Woche, wie das verteilt ist, so mit Gottesdienst und dann mit allen möglichen Tagen, wo wir uns zumindest nicht in der Kirche gemeinsam treffen, merken wir auch, der Alltag ist ganz schön in der Übermacht. Deswegen sollten wir mal schleunigst darüber reden, ob Gott auch ein Gott des Alltags ist, oder? Und ob Gott auch jemand ist, mit dem wir das Abenteuer Alltag erfolgreich bewältigen können. Ist das wahr? Ich finde, das ist eine gute Frage. Ich war im Urlaub mit meiner Familie und auch der Familie meiner Schwester auf einem Spielplatz. Ich liebe Spielplätze. Das ist der Grund, warum ich Vater geworden bin, dass ich endlich wieder auf Spielplätze gehen kann, ohne mich da lächerlich zu machen. So, ne? Du musst deinem Kind ja ständig helfen, oben, ganz oben auf dem Klettergerüst und all diese Dinge und kannst alles ausprobieren. Auf diesem Spielplatz, das war ein tolles Teil, da gab es in den Boden eingelassenen Trampolin, so ähnlich wie das, ein bisschen größer, ein bisschen länger, ein bisschen breiter. Und ich weiß auch nicht, ich bin immer ein Mensch, der natürlich sehr, sehr gerne irgendwie in den Wettkampfmodus geht. Also habe ich angefangen, dieses Trampolin auszuprobieren, was man da alles machen kann, mit der Ellie dann drehen und so weiter, was man alles für Bewegungen machen kann, Spagat kann ich nicht, deswegen habe ich das von vornherein nicht geschafft. Aber irgendwann kam ich so auf dieses Spiel, hey, wie viele Sprünge auf dem Trampolin brauche ich eigentlich, um die ganze Länge des Trampolins so zu bewältigen? Und dann fing ich an irgendwie so, ich glaube mit 3, 1, 2, 3, okay, mit Anlauf vorne weg. Und dann war ich bei 2 und dann habe ich irgendwie immer so mit Anlauf probiert und habe mir die Frage gestellt, geht es auch mit einem? Und ich habe dann mehrere Male mir das vorgenommen und habe gesagt, jetzt gebe ich wirklich alles, aber dann habe ich doch wieder ein bisschen abgebremst. Und irgendwann kam ich zu dem Entschluss, es geht gar nicht mit einem. Es geht einfach nicht. So, dann waren wir weiter auf dem Spielplatz und ich sitze irgendwann mit meiner Schwester zusammen und dann sagt sie so beiläufig, ja, das mit dem Trampolin haben der Arthur, das ist mein Schwager, ihr Mann, und sein Cousin auch immer gemacht. Und mit einmal war überhaupt kein Problem. Alter, dachte ich, das geht aber nicht, ja. Sie sind ein paar Jahre jünger als ich, aber es gibt niemanden, der sportlicher ist als ich. Es gibt es natürlich schon, aber ich will das immer nicht wahrhaben. Aber wisst ihr, ich bin zu dem Trampolin gegangen, habe Anlauf genommen, bin voll abgesprungen, einmal aufgekommen und ich bin 1,5 Meter über das Trampolin rausgeflogen vorne. Also es wäre nie ein Problem gewesen. Es war leicht, lag voll drin in meinem Potenzial, okay? Nur ich wusste es nicht. Aber die Information meiner Schwester hat mir geholfen. Es ist möglich, es geht. Und dann ging es auch. Spannend. Und ich glaube, so ist das oft mit Gott auch. Wir müssen erst mal wissen, was geht. Wir müssen erst mal wissen, wozu Gott in der Lage ist, wozu Gott auch im Alltag in der Lage ist und dann kriegen wir die Dinge auch mit ihm hin. Denn solange wir glauben, Gott kann das gar nicht oder Gott fühlt sich dafür nicht zuständig, naja, dann rechnen wir auch nicht dass er irgendwo da eingreift. Und weißt du, so habe ich das Gefühl, viele von uns in unserem Land, da geht es auch gar nicht nur um Christen, die sind mehr so unterwegs, dass sie sich wie so ein nettes Faltboot fühlen. Kleiner Dank an meine Frau, sie ist schon weg, aber die hat mir das gebastelt. Ich kann sowas einfach nicht. Meine 4 in Kunst, die hätte man immer am Anfang vom Jahr schon reinschreiben können, denn darauf lief es immer heraus. Und ich glaube, das war eine Mitleids-4. Aber von Herzen war ich dabei. Naja, wir fühlen uns manchmal wie so ein Papierboot, oder? Irgendwer hat uns auf den Fluss gesetzt. Und jetzt ist es nicht so, dass wir das Gefühl haben, wir könnten großartig beeinflussen, wie wir auf diesem Fluss entlang schwimmen, sondern wir haben das Gefühl, naja, wir haben kein Ruder. Wir haben kein Segel, wir können eigentlich gar nichts beeinflussen. Dann taucht hin und wieder auch noch ein wahnsinnig gewordener Schwan auf, ja, so die AfDler würden jetzt sagen, ein schwarzer Schwan, und macht sich über das Boot her. Und es gibt dann auch so Momente, da werden wir irgendwie ans Ufer gespült und bleiben im Treibholz hängen und dann geht überhaupt nichts mehr. Wir haben das Gefühl, wir kommen auch nicht mehr vorwärts, ja. Dann kommt eine Stromschnelle, wir werden da irgendwie untergetaucht und so. Und wir haben das Gefühl, ey, Wir können mal froh sein, wenn wir hier überleben. Wir können mal froh sein, wenn wir einigermaßen noch reagieren können auf die verschiedenen Widrigkeiten, die uns so entgegenkommen. Aber wirklich gestalten kann ich mein Leben doch nicht, oder? Ich habe doch gar nicht die Macht dafür. Mein Leben wird doch von viel zu vielen Faktoren bestimmt, die ich gar nicht beeinflussen kann. So, was denkt Gott eigentlich darüber? Und gab es Menschen in der Bibel, die ja manchmal vielleicht in ähnlichen Situationen drin waren, dass sie dachten, naja, also sorry, der Kapitän meines Lebens, der Kapitän meines Alltags, der kann ich gar nicht sein. Sorry, ich habe gar nicht die Macht über mein Leben. Das sind andere Dinge und Personen, die alles bestimmen. Könntest du ja auch denken, dein Chef, dein Nachbar, deine Frau, deine Kinder. Ja, wie viel bestimmst du denn selber? Und dann musst du dich auch noch an die Straßenverkehrsordnung halten. Sonst darfst du einen ganzen Monat nicht mehr Auto fahren und solche Sachen. Also ich habe gehört, es soll sowas geben in Deutschland. Wir lesen gemeinsam die Bibel. Daniel 1, die Verse 8 bis 9. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Manchmal sollten wir uns auch an manche Speisegesetze halten. Ne? Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, kultisch unreine Speisen nicht essen zu müssen. Aschpenas war sein Ausbilder sozusagen da gerade. Gott sorgt dafür, dass der oberste Hofbeamte, eben dieser Aschpenas, große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Was ist das eigentlich für eine Story? Also was wir irgendwie gleich kapieren, ist das. Da gab es einen Mann, der hieß Daniel, und er kam jetzt in eine Situation hinein, wo es einen Wertekonflikt gab. Menschen haben etwas von ihm erwartet, was aber seinem inneren Kompass total widersprach. Und jetzt musste er sich entscheiden. Muck ich auf oder mache ich einfach mit? Muss ja meine Pflicht tun und so. Das haben die im Dritten Reich auch gesagt. Ne? Und er entschied sich aber offensichtlich dafür zu sagen, no, so läuft der Hase hier nicht lang. Und jetzt könntest du denken, naja, meine Güte, da geht es um Essen. Also da würde ich mich auch noch melden, ne, wenn ich den Salat nicht essen will oder irgendwas anderes oder das Fleisch oder was auch immer, auf welcher Seite der Medaille du da unterwegs bist. Aber ich will euch mal ein bisschen mit hineinnehmen, was das für eine Situation da war, in der Daniel wirklich lebte. Wir befinden uns gerade im Jahr 605 vor Christus. Das war ein ganz besonderes Jahr. Du musst dir die Rahmenbedingungen ungefähr so vorstellen. Ja, kurz vor dieser Zeit, da gab es ein ziemlich festgefügtes oder ein ziemlich festgefügtes Machtverhältnis oder ja, eigentlich in dieser ganzen damaligen Welt, denn irgendwie nahe Mittlerer Osten, das war damals wirklich auch der Nabel der Welt. Da gab es im Westen Ägypten, okay, das war die eine Weltmacht. Und dann gab es im Osten Assyrien, das war die zweite Weltmacht. Und die teilten irgendwie alles so unter sich aus. Ja, so wie vielleicht zu Zeiten vom Eisernen Vorhang, wo das Gefühl hattest, es gibt die USA und es gibt die Sowjetunion, dazwischen gibt es nichts. So ungefähr war es damals auch. Aber jetzt gab es im Südwesten eine neue aufstrebende Weltmacht. Die hieß Babylonien. Babylonien war wie oft damals eigentlich nur eine Stadt, die jetzt aber sehr, sehr mächtig wurde. Die trieben Handel, die haben sich eine Armee aufgebaut und die hatten vor allem machthungrige König. Der damals hieß Nabopolassar und der hat sich gesagt, hey, 200 Jahre assyrische Vorherrschaft, auch über mich und über mein Volk, ich habe keine Lust mehr dazu. Und da hat er sich verabredet mit den Medern und hat gesagt, komm, wir mucken auf, wir machen den großen Bruder Assyrien platt und dann sind wir selber die Großen. Das hat auch geklappt. Die haben Assyrien eingenommen, die Hauptstadt im 614 vor Christus und dann Ninive, die zweite riesige Stadt, die es dort gab, 612 vor Christus. Und die haben alles ausgelöscht, was überhaupt noch irgendwie an Assyrien und assyrische Kultur erinnert hat. Man hat gesagt, jetzt sind wir die Großen. Aber dieser Nabopolassar, der war ziemlich machthungrig, hat sich gesagt, da gibt es ja immer noch einen Player auf der Bühne, Ägypten, und die mag ich nicht. Ich mag deren Pyramiden nicht, die gab es vielleicht noch gar nicht, aber doch, klar gab es die schon. Was auch immer, das gefällt mir alles nicht. Ich will jetzt alles hier haben, okay? Also gab es 605, in dem Jahr, in dem wir uns gerade befinden, eine riesige Schlacht, denn die Babylonier sind Richtung Ägypten gezogen. Man traf sich bei Karkemisch und hat eine ordentliche Keilerei angezettelt. Und nach einigen Tagen, wo das so hin und her gegangen ist, hat haben die Babylonier diese Schlacht für sich entschieden. Die haben Ägypten in ihr Kernland zurückgedrängt. Ja, und jetzt gab es eine ganz neue Weltordnung und in der befand sich Daniel. Ja, es war kurz vorher, waren noch zwei Mächte da und jetzt war nur noch eine Macht da, die irgendwie alles beherrschte. Ägypten, ja, die gab es noch, aber so richtig was zu sagen hatten sie nicht mehr. Und mitten in diesem neuen Machtgefüge gab es ja auch noch hier, jetzt nicht ganz richtig platziert vorhin auf dem Spielrisiko, gab es ja auch noch Israel. Israel hatte auch schon seit Jahrzehnten überhaupt nichts zu melden. Israel war ein lächerlicher kleiner Vasallenstaat im Vergleich zu diesen Weltmächten, die es damals gab. Vorher wurden sie von Ägypten beherrscht und manchmal auch von Assyrien und jetzt von Babylonien. Was zu sagen hatten sie nie und die hatten sich auch irgendwie schon dran gewöhnt. Aber jetzt haben sie das Gefühl gehabt, oh Mann, diese Babylonier sind wirklich übermächtig. Und diese Babylonier, die waren auch schon ein bisschen aggro auf Israel, denn Israel wollte das nicht so ganz akzeptieren, ja, dass jetzt diese neue Großmacht auch über sie herrschte, obwohl quasi Propheten vorausgesagt hatten, unter anderem Jeremia, der Zeitgenosse von Daniel noch war und ein paar Jahrzehnte vorher auch schon gewirkt hat, der hat gesagt, ihr müsst euch mit den Babyloniern gut stellen, sonst werden die euch platt machen. Und die sagten sich, nö, wir hören sowieso nicht mehr auf Gott, das machen wir auch nicht. Und dann kam es, wie es kommen musste, nachdem die Babylonier mit den Ägyptern fertig waren, sind sie mal eben noch nach Jerusalem gezogen. Die hatten denen überhaupt nichts entgegenzusetzen. Die haben die Stadt eingenommen innerhalb von Stunden, haben die Tempelschätze geplündert und haben dann sich noch die Besten von Israels Jugend ausgesucht. Alle Leute, die irgendwie adlig waren aus dem Königshaus und so, die Teenies, die jungen Männer von dort, die haben sie dann noch geschnappt, entführt und haben sie nach Babylonien gebracht. Der Mann, der hinter all dem steckte, war eigentlich gar nicht mehr Nabopolassar, sondern der Heerführer und der Kronprinz von Babylonien und der hieß Nebukadnezar, der berühmteste babylonische König, den es überhaupt nur gab. Und der, nachdem er Israel gerade eingenommen hatte, erfuhr jetzt, dass sein Vater gestorben war und jetzt wusste er, jetzt muss ich schleunigst zurück nach Babel, denn jetzt muss ich meinen Thronanspruch sichern. Und gerade bei diesem Rückweg hat er Daniel und auch einige Freunde von ihm eben aus der israelischen High Society mit nach Babylon entführt. Das war die Situation von Daniel. Du bist ein Niemand in einem Land, das nicht dein Land ist. Du hast vermutlich keine Familie mehr bei dir. Du kannst deine Sprache nicht mehr sprechen. Man klaut dir deinen Pass, man klaut dir deine Klamotten, man gibt dir einen neuen Namen, man gibt dir eine neue Religion, man gibt dir eine neue Weltanschauung und Ideologie, man unterzieht dich wirklich einem kompletten Umerziehungsprogramm und du bist da und hast das Gefühl, hey, das ist ja der Wahnsinn, diese Stadt Babel und dieser Herrscher Nebukadnezar, wer soll jemals gegen den ankommen? Verstehst du, solange der Daniel als Teenie noch in Israel war, da war es vielleicht leicht, an einen Gott zu glauben, der für sein Volk gesorgt hat und er konnte noch irgendwie jeden zweiten Tag in den Tempel gehen und da waren die Priester und die haben ihm das beigebracht und seine Eltern waren da und die haben ihm auch gesagt, Mensch, du weißt doch, was Gott schon alles für uns getan hat und so weiter. Jetzt war nichts mehr davon da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel in diesem Moment ins Zweifeln gekommen ist. Dieser Nebukadnezar hat von diesem Jahr 605 vor Christus an 43 Jahre lang über die gesamte damalige Welt geherrscht. Keiner kam gegen ihn an. Und genau dahin verschlägt es jetzt den Daniel in die Hauptstadt von diesem Nebukadnezar. Da oben sehen wir ihn. Und das war wirklich eine krasse Hauptstadt. Es gab dann noch ein paar Reste von so einem Turm, der hieß der Turm von Babel. Der war gewaltig. Sowas gab es in der ganzen damaligen Welt nicht. Das erste Hochhaus, der erste Wolkenkratzer, der so je gebaut wurde. Es gab die sogenannten hängenden Gärten von Babylon, eins der sieben Weltwunder der Antike. Es gab eine unheimliche militärische Macht, eine Macht zur See, eine Macht und ein Reichtum und eine Schönheit und einen Handel. Das hatte er alles nicht gekannt. Weißt du, Israel war wirklich wie ein Provinzkaff dagegen. Bauschlott gegen Pforzheim oder Bauschlott gegen Stuttgart trifft es wahrscheinlich noch besser, ja? Das war einfach ein kleiner, schmaler Witz dagegen. Und da hockt jetzt Daniel und jetzt kommt er in eine Situation, wo er sich fragen muss, sag mal, werde ich eigentlich meinem Gott noch nachfolgen? Und jetzt fragst du dich vielleicht, na gut, was hat diese Geschichte von Daniel mit meinem Alltag zu tun? Bin auch nicht so häufig entführt worden. Im heutigen Irak war ich auch noch nicht. Und sieht wahrscheinlich auch nicht ganz so schön aus mehr heute wie damals. Aber was hat diese Geschichte von Daniel mit meiner Geschichte zu tun? Weißt du, ich glaube, die Geschichte von Daniel ist deine Geschichte. Denn dein Alltag, der ist doch oft auch wie so ein Ort, an dem die Gesetze Gottes gar nicht gelten. An dem das, was die Bibel uns sagt, gar nicht wahr zu sein scheint. Dein Alltag ist doch ein Ort, wo du dich fragst, ist Gott überhaupt hier? Hat er überhaupt die Macht einzugreifen? Das sind doch auch Fragen, die Daniel sich gestellt hat. Ja, war das jetzt nur, weil wir Gott enttäuscht haben und weil wir ungehorsam waren, das, was Jeremia vorausgesagt hat? Oder lag es vielleicht auch daran, dass Gott uns gar nicht beschützen konnte? Lag es vielleicht daran, dass es viel mächtigere Götter gibt als unseren Gott? Nämlich die Götter von Babylon, mit denen er jetzt konfrontiert war, nach denen Daniel jetzt sogar benannt wurde. Er hieß jetzt Belshazzar plötzlich, nach dem obersten Gott Bel von Babylon. Der wird sich diese Fragen gestellt haben. Und jetzt fragt er sich, hey, das, was ich im Tempel gehört habe, was meine Eltern mir in der Kinderbibel vorgelesen haben, das, was die mir in der Kinderkirche erzählt haben, stimmt es jetzt eigentlich oder nicht? Ist Gott jetzt noch da oder nicht? Glaube ich noch daran, dass Gott irgendwie mich noch sieht, dass ich noch eine Rolle spiele in seinem Plan, oder hat Gott jetzt gerade irgendwie alle Fäden aus den Händen verloren? Und da will ich dir drei Punkte mitgeben von dieser Ausgangslage, ausgehend. Punkt Nummer eins, du darfst mit Gott rechnen. Es gab diesen Moment in Daniels Leben, wo er dort in Babylon war, wo er für sich die Frage klären musste, glaube ich, dass Gott auch hier irgendetwas tun kann? Glaube ich, dass mein Gott auch der Gott über diese Weltmacht Babylon ist? Glaube ich, dass mein Gott auch der Herrscher und der Herr über diesen Nebukadnezar ist oder nicht? Und ich frage mich, wie sich das für ihn geklärt hat. Hat er irgendwie ein bisschen die Gitarre in die Hand genommen, Lobpreis gemacht, und plötzlich hat es ihn berührt und er sagte sich, ja, Halleluja, Gott ist doch da. Es fühlt sich noch genauso an wie zu Hause. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er hat sich an die Geschichten erinnert, die ihm seine Eltern erzählt haben, die er im Tempel gehört hat. Hey, Abraham damals, der erste von unserem Volk, der ist doch auch in ein fremdes Land gekommen, wo er überhaupt eigentlich, ja, der hatte gar nichts da. Der hatte keinen Pass dort, der hatte keine Aufenthaltserlaubnis und so weiter. Der hatte keine Freunde, keine Verbündete. Und Gott hat immer für ihn gesorgt. Gott hat ihn gegen die Feinde verteidigt. Gott hat ihm Wohlstand geschenkt. Gott war für ihn da. Dann hat er wahrscheinlich an Israel in Ägypten gedacht. Mensch, wir waren doch in der Sklaverei. Wir waren doch schon mal total beherrscht von einer anderen Großmacht. Aber dann hat Gott eingegriffen und hat gezeigt, dass der Pharao dort nicht der Herr war, sondern er. Dann hat er vielleicht an David gedacht. Die Geschichte hat ihm immer schon gefallen, wo er diesen riesen Goliath platt macht und all die anderen Herausforderungen, die David bewältigt hat und wie er Israel wirklich zu einem großen Reich gemacht hat da im Nahen Osten. Und er dachte sich, Mensch, Gott kann doch vielleicht auch hier was. Und dann hat er sich erinnert an dieses Lied, was sie immer gesungen haben im Gottesdienst. Ja? Psalm 139, ein Lied von David, wo es heißt, nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich Finsternis, breche über mich herein und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch Finsternis nicht finster für dich und die Nacht wäre Licht wie der Tag. Und dann sagte er sich, hey, ich sitze hier gerade im Dunkeln, aber Gott ist immer noch mein Licht. Ich glaube das. Ich vertraue dem. Ich rechne damit, dass Gott auch hier einen Platz für mich hat, eine Berufung für mich hat, dass er mich hier versorgt, dass er hier Ressourcen für mich freisetzt, dass er Menschen das Herz bewegt, dass sie sich um mich kümmern werden. Ich gebe meinen Glauben nicht auf. Ich bete weiterhin. Ich glaube weiterhin. Ich richte mein Leben weiterhin nach diesem Gott aus, an den ich geglaubt habe. Und deswegen sagte er, ich werde auch nicht essen, was die mir hier vorsetzen. Denn ich glaube, dass ich als Jude manche Dinge nicht essen soll, weil es mich verunreinigt. Und ich glaube, dass mein Gott es schätzt, wenn ich ihn ehre und ihm gehorsamer bin als diesen neuen Herrschern, denen ich jetzt unterordnet bin. Er rechnete mit Gott. Wir dürfen auch mit Gott rechnen in unserem Alltag. auch da, wo Menschen sind, die nicht glauben, was wir glauben. Hey, da, wo es so aussieht, dass ganz andere Leute die Macht haben, in unseren Firmen, in der Politik, in der Weltpolitik auch, oder in deiner Nachbarschaft oder in deiner Familie, wenn du das Gefühl hast, hey, feindliche Umgebung manchmal, schwierig da irgendetwas zu bewegen. Du darfst wissen, dass Gott da ist. Warum? Weil Gott selber in diese Welt gekommen ist. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt. Er hat Jesus in all dieses Chaos dieser Welt reingesprungen mit beiden Beinen und hat gezeigt, dass ihm diese Welt wichtig ist, dass du ihm in dieser Welt wichtig bist, dass ihm jeder Mensch in jeder noch so hoffnungslosen Lage wichtig ist und dass er für diese Menschen da ist, dass er sogar bereit ist, für diese Menschen zu sterben. Wir wissen ja noch viel mehr, als Daniel wusste. Du darfst wissen, dein Alltag ist der Ort, wo Gott wirkt. Dein Alltag ist der Ort, über den Gott regiert und herrscht. Niemand sonst regiert da. Er regiert da. Und wenn wir das wissen, wenn wir wissen, wir dürfen mit Gott rechnen, dann können wir auch noch ein paar Schritte weitergehen. Der nächste Schritt ist nämlich der, wenn wir wissen, Gott hat hier die Hosen an, dann dürfen wir auch die vielen Ausreden aufgeben, die wir oft so mit uns rumtragen. Kennt ihr so Ausreden? Wenn ihr in irgendwelche Situationen hineinkommt und ja, euch schlagartig die Gedanken eben überfallen, dass ihr sagt, ich kann hier gar nichts machen, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht das nötige Vitamin B, um hier weiterzukommen. Hey, ja, ich weiß nicht, die werden sich hier alle nie ändern und meine Kirche ist zu klein, zu langweilig, zu wenig lebendig und so weiter. Hey, ich weiß auch nicht, ich habe das einfach nicht gelernt, in der Familie Selbstvertrauen zu haben. Das hat man mir nicht gegeben von meinen Eltern. Ich bin nie ermutigt worden. Ich habe nie gelernt, an mich zu glauben. All diese Gedanken kennen wir doch, oder? Und das ist manchmal so ein riesiger Haufen, wo wir das Gefühl haben, hey, ich lege mich gleich hin. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts verändern. Ich kann ganz bestimmt nicht der Kapitän meines Lebens sein, der Kapitän meines Alltags sein. Es geht nicht. Die Voraussetzungen stimmen nicht. Aber wenn du weißt, dass Gott der Herr ist, auch über deinen Alltag, dann, wenn du weißt, du darfst mit ihm rechnen, dann kannst du diese Ausreden aufgeben. Warum ist das auch wichtig? Weißt du, Ausreden lügen. Die Ausreden und die Gründe, die du immer wieder findest dafür, dass du dein Leben nicht in Angriff nimmst, dass du manche Dinge nicht veränderst, die, wo du einfach spürst, dass es wichtig wäre, wo Gott dir auch zeigt, dass du da rangehen müsstest. Diese Ausreden, die sind eben Lügen. Und die sagen dir nicht die Wahrheit über dich. Das schon mal als allererstes. Die sagen dir nicht die Wahrheit darüber, wie viel du wert bist. Die sagen dir nicht die Wahrheit darüber, was Gott über dich denkt. Die sagen dir nicht mal die Wahrheit darüber, was du wirklich kannst. Ich glaube eigentlich, jeder von uns kennt zumindest Bereiche, wo wir uns ständig unter Wert verkaufen. Das zeigen wir manchmal schon mit der Art, wie wir uns kleiden, manchmal schon mit der Art, wie wir über uns reden, manchmal in der Art, wie wir in der Gruppe interagieren. Wir verkaufen uns immer wieder unter Wert, weil wir diesen Ausreden mehr glauben als dem, was Gott über uns sagt. Und ich will dir sagen, wenn du mit Gott rechnest, dann lass diese Ausreden nicht an der Steuer deines Schiffes. Lass diese Ausreden nicht den Kapitänsjob auf deinem Boot ausüben, sondern übernimm selbst das Steuer. Grund Nummer zwei ist der, dass Ausreden immer kurzsichtig sind, so wie ich. Ja? Nehmt die Brille weg und wenn ich nicht euch vorher schon gesehen hätte, würde ich jetzt echt fragen, wer sitzt da eigentlich vor mir? Ne? Ausreden sind kurzsichtig, denn unsere Ausreden, die berücksichtigen nie die Macht Gottes. Weißt du, unsere Ausreden, wenn wir durch diese Brille schauen, sehen wir immer nur, was wir selber können und wie wir in der Vergangenheit waren, aber nicht das, was Gott in unserem Leben tun kann. Grund Nummer drei, Ausreden sind auch urgemütlich. Manchmal wollen wir uns ja auch gar nicht ändern. Wir sagen, wir können uns nicht ändern, hier kann nichts passieren und so weiter. Aber was wir wirklich meinen, innerlich, ist eigentlich, ich will ja auch gar nicht. Also das würde mich ja was kosten. Ich müsste vielleicht auf was verzichten. Es ist ja gar nicht leicht, der Kapitän seines eigenen Lebens zu sein. Ach, manchmal ist diese Opferrolle, ich kann nichts machen, viel bequemer als dass ich an Steuer mich stelle und sage, so, ich übernehme Verantwortung für mein Schiff. Aber wenn du weißt, dass du mit Gott rechnen darfst, dann darfst du auch diese Ausreden, und jetzt sage ich das sehr bewusst, zum Teufel jagen. Denn da gehören sie hin. Punkt Nummer drei und schon der letzte Gedanke. Wenn du weißt, dass du mit Gott rechnen darfst, wenn du weißt, dass Gott auch deinen Alltag beherrscht, dann darfst du auch Entschlüsse treffen. Solltest du auch Entschlüsse treffen. Ich mag immer diesen Spruch, ja, wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt. Oder diesen anderen Spruch, hey, es endet heute und es endet mit mir. Verstehst du, manche Dinge in meinem Leben, wir tolerieren die einfach. Wir haben uns daran gewöhnt, dass sie zu unserem Leben gehören. Was ich über mich selbst denke, wie das Klima in unserer Familie ist, wie mich meine Arbeitskollegen behandeln oder wie ich vielleicht auch manche behandle. Ich habe vielleicht auch akzeptiert, dass ich gar nichts machen kann, dass ich ständig viel zu viel esse und all diese ganzen Sachen und so, ja, die wir oft so haben. Wenn ich weiß, dass ich mit Gott rechnen darf, dann treffe ich Entschlüsse, sag Stopp. Ab heute werde ich das aufhören. Oder ich sage, hey, go, ab heute werde ich das in mein Leben einbauen und werde das zu einer Gewohnheit entwickeln in meinem Leben. Und das geht aber nur, wenn ich weiß, dass Gott da ist und wenn Gott Macht hat. Und weißt du, durch Jesus haben wir die Verbindung mit Gott selbst. Wir haben den Zugang zu Gottes eigener Macht, den Zugang zu seiner Gegenwart. Das ist die größte Macht in diesem Universum. Den Zugang zu seinem Heiligen Geist. Das ist Gott in uns. Du kannst auch wirklich etwas verändern. Du kannst wirklich Entschlüsse fassen. Über Daniel heißt es, er beschloss in seinem Herzen. Und es heißt, er wollte. Beschließ mal was. Du sollst mal was wollen. Manchmal willst du ja nicht mal was von Gott, oder? Ist dir das mal aufgefallen? Ich habe schon manche Leute gefragt, die gesagt haben, ich würde mir so wünschen, dass das und das in meinem Leben passiert und so. Und ich habe dann tatsächlich schon manchmal die Antwort bekommen, wenn ich sie gefragt habe, hast du Gott schon mal darum gebeten, dass er was tut? Ja, nee, eigentlich nicht. Ne? Hey, Gott will auch von dir hören, was du willst. Er will, dass du was willst. Und dann, wenn du Entschlüsse gefasst hast, dann solltest du sie auch öffentlich machen. Das ist, was Daniel hier macht. Der hat etwas in seinem Herzen beschlossen. Der hat auch nicht erst auf seine drei Kollegen gewartet, dass sie die Initiative ergreifen, ja? Auf die mit ihm entführt worden sind. Die waren wahrscheinlich noch am Zögern, aber Daniel hat gesagt, okay, während die noch zögern, ich weiß schon, was ich will und ich will weiterhin Gott ehren in meinem Leben und das werde ich jetzt auch öffentlich machen. Das sollen diese Babylonier jetzt hier mal wissen, das soll mein Ausbilder gleich mal hören. Manche Dinge laufen mit mir nicht, weil ich Gott in meinem Herzen trage. Und da hat er ihn angesprochen, hat gesagt, hör mal zu, ich will das Zeug nicht essen. In seinem Fall hieß das, ich will nur Salat, weil er sollte irgendwelches Fleisch essen, was für ihn unrein gewesen wäre, aus mehrerlei Hinsicht, weil es ein Bestandteil von okkulten Gottesdiensten war einerseits und weil es einfach tatsächlich für Juden wirklich unrein war, Schweinefleisch und andere Dinge. Ja? Okay, und er sagt, ich möchte das nicht. Und guck mal, an der Stelle ist auch eins wieder wichtig. Weißt du, Gott erwartet nicht, dass du Entschlüsse triffst, da wo du sie nicht treffen kannst. Ja, es gibt manche Dinge, die hast du nicht in der Hand. Ist mir schon klar. Und da sind es auch keine Ausreden, wenn du sagst, ich kann da nichts machen. Aber du hast immer noch einen Spielraum, der groß genug ist, wo du Entscheidungen treffen kannst. Und dann wirst du auch erleben, dass Gott sich um die Rahmenbedingungen kümmert. Das ist, was Daniel hier macht. Daniel hört, das soll ich essen. Daniel sagt, no, will ich nicht. Dann geht er hin und er sagt, meine Verantwortung ist die, ich werde hier drüber reden. Ich werde hier sagen, ich will das nicht. Und dann sagt der, sein Ausbilder, hey, das können wir nicht machen. Der König selber hat mir wirklich Vorgaben gemacht darüber, was ihr essen müsst und was ihr trinken sollt. Ihr sollt dasselbe essen wie er. Denn ihr sollt zu zukünftigen Ministern rangezüchtet werden. Ja, ihr sollt die zukünftige Elite in unserem Land sein. Weißt du, der hat sich einfach so eine loyale Kaste ranzüchten wollen, der Nebukadnezar. Leute, die entwurzelt waren aus ihrer Heimat und die er jetzt sehr gut behandelte und die schön das Gehirn gewaschen hat und die dann überall im Reich alles umsetzen würden, was er sich vorgestellt hat. Und da haben die schon Privilegien genossen, wie gesagt, dasselbe Essen wie er. Und das waren schon auch besondere Leute, die er sich da ausgesucht hat. Die mussten perfektes Äußeres haben, die mussten hochbegabte Macher sein, die mussten aus königlichem Geblüt sein. Das war alles so Punkte. Und Daniel sagt, okay, ja, weiß ich alles, aber ich will es trotzdem nicht. Und dann sagt er, was machen wir denn? Ich kann nicht das Risiko eingehen, dass ich euch das gestatte und am Ende seht ihr irgendwie ungesund aus und der König merkt das, weil etwas nicht Perfektes, das mag Nebukadnezar überhaupt nicht in seiner Nähe. Das kennen wir heute manchmal auch in unserem Alltag, oder? Du musst Leistung bringen, du musst ein Zeugnis vorweisen können, du musst bestimmte Dinge besitzen und du musst bestimmte Dinge schon mal getan haben und erlebt haben und Fotos zeigen können von bestimmten Urlauben, damit du irgendwie mitstinken kannst. So ungefähr war das damals auch. Und der Daniel sagt zu dem Ausbilder, hey, wir machen einen Deal. Lass uns das ein paar Wochen ausprobieren. Wir essen Salat, die anderen essen, was immer ihr denen serviert und dann guck doch mal, wie wir so drauf sind, ob wir dann fit sind, ob wir dann immer noch denken können, wie wir in der Schule uns hier so machen bei euch und so weiter in der Ausbildung. Schau doch mal. Und dann sagt er, gut, darauf lasse ich mich ein. Und dann waren diese Wochen um und das Ergebnis war, Gott hatte sich wieder um Daniel gekümmert. Nicht nur, dass dieser Mann ihm gewogen war, wie wir am Anfang gelesen haben, sondern Gott hat sich auch noch darum gekümmert, dass es dem körperlich richtig gut ging und dass die mental voll da waren. Am Ende haben sie die Abschlussprüfung mit Summa Cum Laude abgeschlossen und waren die absoluten Vorzeigestudenten, die der Nebo so hatte. Ja? Verstehst du? Wir sind verantwortlich, Entschlüsse zu treffen und Gott ist verantwortlich dafür, was dabei rumkommt am Ende für dich, wie die Folgen, wie die Auswirkungen sein werden. Und by the way, manchmal wird es vielleicht nicht so positiv ausgehen. Vielleicht verlierst du einen Job. Weißt du, mein Dad, mit dem habe ich geredet, als ich im Urlaub war. Und die haben Umstrukturierung im Unternehmen, Autohaus mit an die 20 Betrieben. Und er war in der Geschäftsleitung und hat aber auch mehrere von diesen Betrieben unter seiner Fuchtel gehabt. Und dann haben sie Berater von extern und haben dann wirklich, also die Leute gepiesackt, wie sowas. Und dann auch so eine externe Beraterin gehabt, die sehr, sehr, sehr brutal war, wie sie das alles durchgetrieben hat und so weiter. Und mein Vater sagt irgendwann in seinen Betrieben einfach, hey, ich ziehe die Reißleine, wir setzen das nicht mehr um, was da von oben kommt. Und da stand ja sein Chef dahinter. Ne? Und ja, das hat schon Gespräche ihn gekostet. Das hat ihn schon, auch die ein oder andere schlaflose Nacht gekostet. Aber er hat sich gesagt, hey, als Christ und gleichzeitig Führungskraft, geht es nicht nur darum, wie wir als Unternehmen dastehen, sondern auch, wie es meinen Mitarbeitern geht. Und da mache ich jetzt nicht mehr mit. Und ja, dann kann es halt auch sein, dass sich für dich Dinge ändern, dass du an eine andere Stelle gesetzt wirst und so weiter und so fort. Und trotzdem war es richtig. Und trotzdem glaube ich, dass Gott sich auch kümmert um das, was mit dir dann ist. Er wird dich nicht hängen lassen, selbst wenn du deinen Job verlieren solltest. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und Gott ist es wert, dass wir Entschlüsse treffen und wir dürfen dann immer noch mit ihm rechnen. Das ist, was Daniel erlebt hat, das, was du erleben darfst. Ich habe diese Predigt bewusst nicht, also ich habe sie genannt, Kapitän deines Alltags, okay, oder Kapitän meines Alltags, wenn ich das für mich sagen will. Und ich meine damit nicht, dass Jesus der Kapitän unseres Schiffes ist. Das ist manchmal eine sehr bequeme Art, an die Sache heranzugehen. Ach, Jesus ist der Kapitän, ich mache immer so alles, was er so möchte, ich bin so die ausführende Kraft, so ein Leichtmatrose, Praktikantenstatus habe ich irgendwie so, ne? Und ich gucke mal so, ich denke nicht großartig nach über mein Leben, ich treffe nicht die Entscheidungen und so weiter, ich bin nicht bei den Beratungen über der Landkarte dabei und so weiter. Weißt du was, so sieht Gott dich nicht. In Gottes Augen bist du zu seinem Ebenbild geschaffen und er will, dass du sogar Verantwortung für diese Welt trägst. Es geht sogar über dein Leben hinaus. Und deswegen fängt es damit an, dass er sagt, ich habe dir Verantwortung über dein Leben gegeben. Die Entschlüsse treffe nicht ich, sondern du. Das traut Gott dir zu. Weißt du, du musst dir das so vorstellen, Jesus ist nicht der Kapitän von deinem Schiff. Jesus ist der Eigner von deinem Schiff, von meinem Schiff und von jedem anderen auch. Verstehst du? Weißt du, worum sich Gott kümmert? Um den Sturm, um Strömung, um Piraten, um was auch immer, um Seekragen und den Moby Dick und wen es da noch alles in dem Wasser geben mag, um weiße Haie und so weiter. Da kümmert er sich drum. Aber er möchte, dass du die Entscheidungen triffst, die ihn ehren. Und dass du dich entscheidest, ich bin der Kapitän meines Lebens. Und das will ich dir mitgeben. Punkt Nummer 1, du darfst entlastet sein, auch wenn dein Alltag manchmal nicht sehr nach Gott riecht. Und du dich manchmal fragst, boah, ist das überhaupt der Bereich, wo Gott wirkt? Da sage ich dir, doch, Gott ist immer der gewesen, der mitten in der Welt, mitten in der Geschichte wirkt. Deswegen habe ich bewusst euch mal ein bisschen die historische Situation vor Augen gestellt. Gott ist ein Gott der Geschichte, der in der Geschichte handelt. Und es macht ihn nichts fertig in dieser Geschichte. Weißt du, auch nicht, was bei uns passieren wird. Gott macht nicht fertig, was der Trump tun wird oder der Putin oder die Chinesen, ja, oder die AfD oder wer auch immer. Gott ist in Kontrolle. Gott ist der Chef im Ring. Und das bleibt auch so, das darfst du wissen. Und das gilt auch für dein Leben. Und das kann dich, glaube ich, ermutigen, in deinem Alltag auch die Initiative zu ergreifen, ihn einzuladen in deinem Alltag, Dinge zu tun und Entscheidungen zu treffen, die ihn ehren in deinem Alltag. Und jetzt will ich dich mal ermutigen, hau mal ein paar Ausreden aus deinem Leben raus. Tackle die weg, wenn die an dem Ruder von deinem Boot stehen. Die haben da nichts verloren. Und triff Entschlüsse. Du sollst mal was wollen. Nämlich sowas, was Gott auch will, was der Eigner von deinem Schiff will. Und dann sollst du Entscheidungen treffen und ich glaube, dass Gott dich dafür segnen wird. Ich will noch, dass wir gemeinsam beten und ich lade euch ein, dass wir kurz dazu aufstehen. Und vielleicht ein Gedanke noch. Wenn du dein Leben nie unter die Herrschaft Gottes gestellt hast, wenn du nie anerkannt hast, dass Jesus der Eigner von deinem Schiff ist, dann will ich dir sagen, kannst du noch nicht der Kapitän deines Schiffes sein. Solange nicht Jesus dein Schiff besitzt, hat der Feind Gottes, der Satan, vollen Zugang zu deinem Schiff. Und er kann tatsächlich den Kurs bestimmen, er kann Ansagen machen an die anderen Leute, die auf deinem Schiff so rumrennen und eigentlich dir dienen sollten und das Schiff in die richtige Richtung steuern sollten und die Segel richtig setzen sollten, solange kontrolliert er da noch. Es braucht diesen einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Du bist am Kreuz für mich gestorben, du hast mir meine Sünden vergeben, du hast mir vergeben, dass ich wie die Israeliten damals gar nicht nach dir gefragt habe, Gott, dass ich mein eigenes Ding machen wollte. Herr, ich kehre um, ich drehe um, ich will es nicht mehr. Ich will anerkennen, du bist der Herr und der Eigentümer meines Schiffs. Und jetzt will ich ab sofort Entschlüsse treffen, die dich ehren. Wenn du das noch nicht getan hast, dann kann heute der Moment sein. Du darfst jetzt in diesem Moment sagen, Jesus, du allein sollst der Herr meines Schiffs sein. Wenn du dir vielleicht in der Zwischenzeit die Kontrolle oder sag mal, dein Schiff in den Dienst eines anderen Eigentümers gestellt hast, dann darfst du sie auch wieder Jesus zurückgeben. Jetzt will ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Kapitän dieser Welt bist, dass du der König dieser Welt bist. Herr, und weil du der Kapitän dieser Welt bist, kann ich der Kapitän meines Schiffes sein. Herr, du hast am Kreuz die Macht der Vergangenheit, die Macht der Prägung über mein Leben gebrochen. Die Macht der Worte, die Menschen über mich ausgesprochen haben, die nicht die Wahrheit waren. Herr, auch die Verletzungen, die in meinem Leben geschehen sind. Du hast die Macht dieser Dinge gebrochen. Und du hast mich in Freiheit geführt. Und du hast mich sogar erfüllt mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Deswegen kann ich wirklich Dinge verändern. Und es können sich Dinge verändern in meinem Leben. Und ich kann ein Leben führen, das dich ehrt. Ja, ich werde dabei Fehler machen. Ja, ich werde immer wieder fallen. Ja, es wird Momente geben, da schwimme ich im Meer und habe das Gefühl, ich habe nichts unter Kontrolle. Aber auch dann darf ich noch wissen, du bist der Kapitän meines Lebens. Und so bitten wir dich gemeinsam, Jesus, dass du uns zeigst, wo wir Ausreden an Steuer gelassen haben und wo wir nicht bereit waren, Entschlüsse zu treffen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir zu gemütlich waren, weil wir dich nicht im richtigen Licht gesehen haben oder weil wir diese Rolle des Kapitäns gerne an jemand anders abtreten wollten. Und wir sagen, Herr, wir wollen neu der Kapitän unseres Lebens sein, in deiner Macht. Und unter deiner Herrschaft. Amen.